Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format vom Wissenschaftsgremium. Es ist mir eine ganz große Ehre und Freude, heute ein Mitglied hier im Studio haben zu dürfen, der, ja, sagen wir so, als Geschäftsleiter eines großen Gemeinschaftskrankenhauses ist an der Charité in Berlin. Und er redet heute mit uns über die Integrativmedizin, die er ja in ein Krankenhaus reinbringt, was mich total erstaunt, weil ich immer dachte, dass da ein rein strenger, konservativer, schulmedizinischer Weg geht und gar nicht integrativ, aber das ist nicht so. Wir werden das heute hören von Professor Dr. Harald Mattes, der heute extra für Sie angereist ist. Nach dem Intro legen wir gerne los. Bis gleich. Ja, da sind wir wieder und da ist der Harald. Ganz herzlich willkommen, lieber Harald.
Ja, schönen guten Tag.
Du hast gehört im Intro, ich bin eigentlich erstaunt, weil alles, was ich so gelesen habe und gesehen habe, zeigt mir innerhalb von Krankenhäusern, dass es eigentlich immer mehr den reduktionistischen Weg geht und gar nicht den größeren integrativen Weg. Das heißt, dass man auch die Psychosomatik und alles zusammennimmt, sondern eigentlich immer mehr getrennt wird. Und das ist jetzt bei dir ganz anders. Gehst du einen eigenen Weg oder siehst du die Tendenzen überall so?
Nein, das ist schon ein eigener Weg.
Eben, hä?
Also ich war selber ja 10, 15 Jahre an der Charité. Damals noch hieß es Benjamin Franklin im Westteil von Berlin an dem Universitätsklinikum, habe dort meine Ausbildung gemacht und habe dann aber auch zunehmend gemerkt, wie schwer es ist, eine patientenzentrierte Medizin zu machen. Da ging es noch gar nicht so sehr um integrative Medizin, da ging es alleine um die Frage, in welcher Zeit, mit wie viel Gesprächsbedarf darf man auch oder kann man überhaupt im Alltag die Patienten betreuen. Und da kam zunehmend eben bei mir Unzufriedenheit auf, sodass ich ja dann sozusagen mit dem Mauerfall beschlossen habe, wir müssen in Berlin ein Krankenhaus gründen, was eine andere Medizin macht. Ich hatte mich dann schon lange mit anthroposophischer Medizin beschäftigt, sodass wir dann 1995 eben ein städtisches Krankenhaus übereignet bekommen haben mit all den Mitarbeitern. Und das war für mich das Spannende, weil für mich war so, es gab die Komplementärmedizin, die ja immer so ein bisschen außerhalb oder eben eine andere Medizin war als die konventionelle Medizin. Und für mich war es jetzt wichtig, dass wir wirklich integrative Medizin machen. Das heißt, die komplementäre Medizin und die konventionelle Medizin in einem Krankenhaus mit sozusagen denselben Menschen. Und es war auch die Frage, ist Komplementärmedizin etwas, was man nicht verstehen kann, wo man die Leute überzeugen muss, wo es eben Idealisten sind. Und mit den konventionellen Medizinern kann man das nicht machen. Deshalb war es gerade für mich interessant, dass wir ein Krankenhaus mit all den Mitarbeitern übernommen haben, um jetzt dort anthroposophische Medizin, eine integrative Medizin durchzuführen. Und wir haben es jetzt eben seit über 28, 29 Jahren umgestaltet. Und ich kann sagen, es geht natürlich gegen Widerstände. Aber das Erstaunliche ist, es war jetzt eigentlich ein großes Bettensterben in Berlin. Von 42.000 Betten sind wir jetzt runter auf etwa 19.000 Betten.
Also nur in eurem Krankenhaus?
Nur in Berlin. Berlin. Sozusagen stationäre Betten von 42.000 eben auf unter 20.000. Und eigentlich haben alle Krankenhäuser geblutet und haben weniger Betten bekommen. Wir haben damals mit 310 Betten angefangen und sind jetzt bei 450 Betten. Das heißt, das hat auch nicht die Landesbehörde, also der Senat von Berlin, im Wesentlichen gemacht. Der hat es zwar mit unterstützt, aber eigentlich waren die Krankenkassen diejenigen, die zunehmend jetzt in den letzten Jahren immer gesagt haben, wollt ihr nicht noch das und das? Zum Schluss war es zum Beispiel, dass wir nur 12 Betten chronischer Schmerz hatten, wo wir ein multimodales Therapiekonzept verfolgen und wo dann die Krankenkassen immer ausgewertet haben, wie erfolgreich ist eigentlich unsere Therapie, wenn Sie vergleichen das mit den anderen, bei den gleichen Diagnosen, wie häufig kommen die Patienten dann wieder ins Krankenhaus, welche Folgekosten sind in den 1-2 Jahren, dann haben Sie festgestellt, das ist sehr effektiv und dann kamen die Krankenkassen von sich aus und sagten, wollt ihr nicht doch noch hier 30 Betten Schmerztherapie machen oder Suchtmedizin oder die Palliativmedizin. Also überall da, wo eigentlich man sieht, dass man eine sprechende und dass man auch eine eigentlich über das Konventionelle hinausgehende an Therapie benötigt. Da waren dann selber die Krankenkassen in ihren Auswertungen mit den Daten so, dass sie sagten, ja, das ist sehr effektiv, was ihr dort macht. Auch unsere Psychosomatik, wenn man sie vergleicht mit den anderen vier psychosomatischen Abteilungen, die es noch in Berlin gibt, dann kann man eben sagen, Depressionen, Angststörungen, ja, da ist sozusagen die Wieder Aufnahmerate, da ist sozusagen die ambulante Therapie in den nächsten 1-2 Jahren deutlich geringer. Und so kam es, dass wir eines der wenigen Krankenhäuser in Berlin sind, die sogar gewachsen sind an den Betten, als dass wir weniger geworden sind. Was aber, glaube ich, an dem Erfolg liegt. Und da kann man sagen, die Patienten bewerten Erfolg als Qualität. Und wir waren auch, wenn es gewotet wurde, früher hat die Techniker-Krankenkasse in Deutschland immer so eine Patientenbefragung gemacht. Wie war Ihr letzter stationärer Aufenthalt? Wie gut war die Therapie? Wie erfolgreich war das Ganze?
Es geht gleich weiter, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Aber wir möchten an dieser Stelle Ihnen ein paar Highlights aus einer ganz besonderen Sendung noch präsentieren. Und wenn es Sie genauso begeistert, wie es mich begeistert hat, dann klicken Sie auf diese Sendung, schauen Sie sich an und nehmen Sie diese Mitteilungen mit. Alles Gute und bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.
Das ist eine Zeitbombe. Wir haben jetzt schon in der Schweiz eine Übersterblichkeit von 20% im Schnitt. Das wird sich deutlich erhöhen. Und das sind keine besonders guten Aussichten. Ich sehe Krankheitsbilder seit 2 Jahren, die habe ich nie gesehen. Das sind Krankheitsbilder in der Kombination, die sind absolut ungewöhnlich.
Da waren wir eben immer unter den ersten 10 Häusern von ganz Deutschland. Wir waren auch mehrfach das beste Krankenhaus, sodass die Patienten uns gewotet haben. Das ist aber immer das, was ja in der objektiven Welt weniger ist. Aber die Krankenkassen, die gucken natürlich nach den Kosten. Und die wollen zufriedene Versicherte haben. Aber sie wollen natürlich auch Kosten sparen, wenn sie dann sehen, dass Therapien Kosteneffizienz auf die Zukunft hin sind. Dann fördern sie ein. Und dann ist das genau das Modell, was wir jetzt in Berlin umgesetzt haben, am Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe in Berlin.
Das erstaunt mich jetzt total. Also ich dachte immer, Kassen sagen eigentlich letztendlich, was der Arzt zu machen hat. Und ihr habt es eigentlich geschafft, umgekehrt zu machen, durch einen Leistungsausweis die Kassen dazu gebracht, dass die Kassen es auch bezahlen.
Genau, wir haben sogar uns selber überlegt, wie können wir sozusagen beweisen, dass unsere Zusatztherapien, wir machen so etwas wie Kunsttherapien, also Maltherapie, Plastizieren, Musiktherapie, Sprachtherapie. Wir machen bestimmte Bewegungstherapien wie Eurythmie, natürlich auch Psychotherapie. Haben wir deutlich mehr Psychotherapeutinnen bei uns auf den Stationen, als es im normalen Krankenhaus ist. Das sind ja alles Zusatzkosten. Und das, was wir dann gemacht haben, ist, wir haben dann eine analysiert, welche Kosten stehen dahinter? Wie viel kosten uns diese Therapien in den verschiedenen Diagnosen? Und wir haben dann ausgerechnet, mit den Kassen zusammen zum Teil, dass wir dann analysiert haben, wenn wir einen Patienten mit unserem multimodalen Therapiekonzept behandelt haben, wie sind die Kosten in den nächsten 2 Jahren? Und dann kam raus, dass die Krankenkassen bei diesen Patienten 3.800 Euro einsparen. Und dann ging es um die Frage, wie es bei der Harvard Business School ja auch ist, wie kommen wir zu einer Win-Win-Situation? Und dann haben wir ausgerechnet, wir kommen auch mit 1.800 Euro entsprechend aus. Damit sind unsere Therapeuten, die wir zusätzlich brauchen für diese multimodalen Therapien. Und die Krankenkassen sagen, wir haben auch noch 1.800 gespart, sodass wir dann eine Win-Win-Situation haben. Dann haben wir ein sogenanntes Zusatzentgelt, das heißt ZE26, wo eben, wenn wir 30 Therapieeinheiten mit diesen besonderen Therapien, den antroposophischen Therapien machen, dann kriegen wir zu der normalen Diagnose, zu dem normalen DRG, kriegen wir ein Zusatzentgelt. Und das ist so kalkuliert, dass eigentlich beide etwas davon haben. Wir können unsere Therapeuten finanzieren, zum Teil, und die Krankenkassen haben eben auch durch die verbesserten Outcomes, die die Patienten haben durch diese Therapien, entsprechend Kosteneinsparungen, sodass es eines der wenigen, sage ich mal, Modelle ist, wo wir sozusagen es bis in die Abrechnung hinein geschafft haben, diese besonderen Therapien eben auch durch die Krankenkasse im stationären Sektor zu finanzieren.
Also ihr seid eines der einzigen Krankenhäuser, die ich hier gehört habe, die eigentlich versuchen, auch die Ursache einer Krankheit anzugehen und nicht nur die Wirkung, oder?
Also das ist ja jetzt sozusagen das tiefere Bild, was dahinter steht, dass wir der Auffassung sind, dass wir auf der einen Seite die konventionelle Medizin entsprechend voll anerkennen, sie auch exzellent ausführen müssen. Also ich bin auch selber ja Gastroenterologe und ich bin eben auch ein Anhänger. Wir müssen exzellent endoskopieren, wir müssen die Intervention können. Das ist für mich sozusagen der Standard. Auf keinen Fall schlechter als die anderen sein, sondern wenn man eben auch eine andere Medizin macht, muss man sogar etwas besser sein, damit man auch eine Anerkennung findet. Und das andere ist aber, und das können wir erstmal sehen, dass in der konventionellen Medizin wir ja überwiegend symptomatisch therapieren und eigentlich bei allen chronischen Erkrankungen nicht die Ursache, sondern eher die Auswirkungen therapieren. Und das ist sehr limitierend. Unser Ansatz ist der, dass wir der Auffassung sind, der Mensch hat auch die Fähigkeit, sich selbst zu heilen. Er hat Selbstheilungskräfte, die nennen wir salutogenetische Kräfte. Und die integrative Medizin versucht nun, genau da anzusetzen, zu schauen, welche Ressourcen hat der Patient, wie können wir diese Ressourcen nutzen, wie können wir sie dann aktivieren und wie können wir auch Selbsthilfestrategien, dass der Patient natürlich über den stationären Aufenthalt hinaus weiter an seiner Gesundung arbeitet. Zum Beispiel auch, dass er Lifestyle Modification machen muss, das heißt seinen Lebensstil umwandeln. Und da haben wir natürlich auch gelernt, dass eben sein Leben zu verändern nicht in 3 bis 5 Tagen funktioniert, sondern dass man das auch lernen muss. So wie es eben bei uns auch ein Nikotinentwöhnungsprogramm gibt und wir nicht nur den Finger heben und sagen, hör auf zu rauchen, sondern auch beibringen oder Gewichtsabnahme oder eben bei der koronaren Herzkrankheit, wenn wir eben Menschen haben, die sehr leistungsorientiert sich selber unter Stress setzen, wie können sie achtsamer damit umgehen, dass wir sozusagen eine Herzschule gemacht haben, wo die Menschen eben lernen, ihren Lebensstil zu verändern, von Bewegung über Ernährung, eben über Achtsamkeitsschulung, über Entspannungsverfahren und so weiter, dass sie sozusagen neben dem stationären Aufenthalt auch ein Angebot haben, wo jetzt sozusagen im ambulanten Sektor wir weiter mit den Menschen üben, dass sie ihr Leben verändern. Und auch das ist zum Beispiel jetzt wieder so ein Punkt. Wir sind jetzt das einzige Krankenhaus, glaube ich, in Deutschland, was 24 tagesklinische Betten hat, weil eben die Krankenkassen gesagt haben, eure Therapiekonzepte, die sind ja so nachhaltig, wenn ihr das als Konzept in die Tagesklinik bringen könntet, wo die Patienten eben kommen und jetzt über 12 Wochen einmal die Woche sozusagen diese Dinge beigebracht, schulen und dazwischen selber üben, dass das eben sehr viel nachhaltiger ist, als wenn wir eben immer nur eine Interventionsmedizin machen, an den Symptomen arbeiten. Und deshalb haben wir gerade auch wieder seit Februar diesen Jahres 24 internistische tagesklinische Betten, die es sonst eigentlich nicht gibt. Die gibt es in der Psychosomatik, die gibt es in der Geriatrie, aber eben normalerweise nicht in der inneren Medizin. Und da sieht man, es ist ein Nehmen und Geben auch zwischen den Krankenkassen, die eben schon auch sehen, dass das für ihre Patienten, weil als Rückkopplung kommt, sie sind zufrieden. Und auf der anderen Seite ist es aber auch nachhaltig und es verändert sich. Und für mich ist das eine Bestätigung, dass eben doch wir viel zu wenig die inneren Ressourcen der Patienten nutzen, an ihren eigenen Selbstheilungskräften, an ihrem Salutogenpotenzial zu arbeiten.
Ich habe vor ein paar Monaten einen Herrn kennengelernt in Kross, das ist der Elis E. Huber, der ehemalige Ärztepräsident ja aus Berlin. Und dann habe ich sein Buch gelesen, Liebe statt Valium. Und da habe ich eben gesehen, wie der innerhalb von Berlin, Ost-West, der Mauerfall, wie das ganze Gesundheitswesen eigentlich zusammengebrochen ist auf der einen Seite, übernommen wurde auch aus dem Westen, rein kapitalistisches Denken integriert wurde in das Wissen der Ärzte und die auch mussten wegen Abrechnungstiefen und. Und du zeigst mir jetzt genau, dass es in Berlin aber nicht nur kapitalistisch zu und her gegangen ist, sondern tatsächlich auch die Chance gab, das Interesse der Patientin in den Fokus zu setzen, nämlich die Heilung des Patienten als Ziel zu sehen und zu schauen, wie kriege ich den Weg dahin und nicht einfach zu sagen, es gibt nur das, das und das, das kann ich abrechnen und das mache. Wie habt ihr das geschafft?
Also Alice Huber war zum Beispiel damals gerade Präsident der Ärztekammer Berlin, als wir in der Gründungsphase waren.
Ach!
Und er war natürlich begeistert von unserem Modell. Und unser Modell war zum Beispiel, dass der Träger unseres Krankenhauses ist ein Patientenverein. Das heißt, nicht wir als Ärzte oder irgendein Gesellschafter will Geld verdienen. Nein, umgekehrt. Wir haben sozusagen als Trägerverein Patienten oder potenzielle Patienten, die ihre Wünsche uns formulieren können, wie sie sich eine Medizin, eine Versorgung vorstellen. Und das ist eben ganz interessant, dass wir eben daher auch eine gemeinnützige GmbH sind. Wir sind ein gemeinnütziger Verein und sind als Krankenhaus eben eine gemeinnützige GmbH, die alles das, was sie auch erwirtschaftet, entsprechend sozusagen wieder investiert in Personal, in Ausbildung oder eben entsprechend in die Infrastruktur eines Krankenhauses. Wir wissen ja, dass in Deutschland zurzeit fast alle Krankenhäuser eher defizitär sind. Mhm. Wir haben auch zurzeit eine Klage in Berlin zu laufen, dass eben der städtische Träger mit seinen 8 Krankenhäusern 120 Millionen Euro noch zusätzliche Subventionen vom Senat bekommt, wo also der eigene oder wo die Politik sozusagen in diese Häuser noch 120 Millionen Euro an Subventionen gibt, was eine starke Wettbewerbsverzerrung ist und wo wir eben überprüfen lassen, ob das so richtig ist, weil was wir wollen, nicht, dass auf der einen Seite diejenigen, die jetzt eigentlich Kapitalertrag haben wollen, auch noch subventioniert werden und auf der anderen Seite die Häuser, die gemeinnützig sind, entsprechend noch benachteiligt werden, weil eigentlich geht es ja um den Wettbewerb wirtschaftlich, wie aber auch bei den Patienten und natürlich um das Outcome und daher sind wir eigentlich sehr froh, dass wir keine Defizitäre fahren oder kein Defizit haben, dass wir von der Anerkennung der Patienten wie auch von den Krankenkassen eben gut aufgestellt sind, sodass ich schon glaube, dass wenn man sozusagen die Menschen erreicht und wenn man auch bei den Krankenkassen eben die Menschen erreicht, die sehen, wie und mit welchen Mitteln man dort tätig ist, dann kriegt man auch die Anerkennung, sodass ich eben nicht ganz so hoffnungslos bin. Aber im Breiten sehen wir natürlich, dass wir auch in Deutschland ein Problem haben, wenn immer mehr private Klinikträger eher eine Rendite erwirtschaften wollen, als dass ich der Auffassung bin, die Krankenkassenbeiträge sind ja festgelegt, politisch in einem bestimmten Bereich. Und dann wird innerhalb des Gesundheitssystems das Geld eben verteilt. So und so viel geht in die ambulante Medizin, so und so viel geht in die Krankenhäuser, so und so viel geht in die Verwaltung der Krankenkassen, wo man auch sagen muss, das ist ein Betrag geworden, der sich in den letzten Jahrzehnten verdoppelt hat, sodass man auch da einen sehr großen Betrag nur in die Verwaltung hinein transportierte. Aber dass es ja eigentlich darum geht, dass dieses Geld, was eben in den Pflichtbeiträgen in Deutschland für die Krankenversicherung ist, aus meiner Sicht, man kein Kapital herausziehen sollte, sondern das sollte der Gesundheitsversorgung wirklich zur Verfügung stehen. Und da bin ich eigentlich der Auffassung, dass der Krankenhaussektor kein Sektor ist, wo man Kapitalerträge im Sinne des Privatwirtschaftlichen herausholen soll, sondern eigentlich soll dieses Geld ja den Patienten zugutekommen, sodass ich für die Gemeinnützigkeit bin, wie es eben auch konfessionelle Krankenhäuser sind. Wir sind eben ein gemeinnütziges Krankenhaus. Das ist aus meiner Sicht die richtige Rechtsform, weil das Geld, was da erwirtschaftet wird, muss in die Gesundheit gehen und nicht sozusagen wieder rausgezogen, sodass wir ja eigentlich sowieso die Frage haben, reicht das Geld aus, um eine gute Gesundheitsversorgung zu machen? Und da sehe ich, dass wir eigentlich mit dem Geld gut auskommen können, wenn wir es effizienter, wenn wir es gut in die Patienten investieren.
Und eben integrativ. Und das ist ja das Schöne, ihr geht ja auch die Ursachen damit an. Das heißt, langfristig gesehen ist der Patient natürlich viel, viel glücklicher und gesünder, als wenn man jetzt nur die Pflasterchenpolitik betreibt.
Naja, man kann ja auch sagen, dass wenn das Kind im Brunnen gefallen ist, ist es viel teurer, das Kind aus dem Brunnen zu retten, als dass, wenn ich schon präventiv oder im Anfang der Erkrankung Selbsthilfestrategien gebe, wo entsprechend ich den Ursachen entgegenarbeite. Und daher ist natürlich eine Medizin, die Ressourcen nutzt, die die Patienten ja haben zur eigenen Gesundung, eine deutlich preisgünstigere als eine Reparaturmedizin, die entsprechend eigentlich immer zu spät kommt.
Meine nächste Frage ist, ihr habt das geschafft und das jetzt über diese lange Zeit, aber habt ihr nicht aus der politischen Seite her Widerstand?
Also das Interessante ist, dass auch durchaus die anthroposophische Medizin als obskur oder als schwierig gilt. Und das ist dann meistens, wenn die Menschen keine Ahnung haben, was wir machen, sondern wenn sie eben irgendwie gehört haben, Rudolf Steiner war der Begründer mit Ida Wegmann von der anthroposophischen Medizin, das ist ja irgendwie so ein Esoteriker, dann haben wir häufig, dass eben da auch eine Verunglimpfung stattfindet. Das Interessante ist, wenn wir dann aber die Politiker zu uns ins Krankenhaus einladen, wenn wir ihnen zeigen, was wir machen, wie unsere Konzepte sind, dann sind sie mal ganz erstaunt, erstaunt, wie kann es sein, dass wir drei Herzkatheter-Labore bei uns am Krankenhaus haben, natürlich auch ein MRT, ein CT, wir haben eine Intensivstation, wir waren eine der führenden Intensivstationen in der Corona-Zeit, was die Beatmungsmedizin, was ECMO angeht, also dass wir Hightech-Medizin machen und dass wir das aber verbinden mit der integrativen Medizin. Und wenn Sie dann sehen, dass wir eben nicht Barfuß-Indianer sind, die irgendwie Schamanmedizin machen oder eben Hokuspokus, sondern eben auf dem Boden der konventionellen Medizin das zusätzliche Angebot der integrativen Medizin machen, da sind sie immer überzeugt. Das heißt, man muss sich damit beschäftigen, man muss es sehen, wie es durchgeführt wird und eine Außenbewertung, eine ideologische Bewertung ist aus meiner Sicht eben immer schwierig, weil man gucken muss, was in der Praxis, im Alltag dann auch durchgeführt wird. Und das ist das Entscheidende bei unserer Medizin.
Du hast im Vorfrage hinterin gesagt, eben Gesundheitswesen müsste eigentlich nicht unbedingt gewinnorientiert sein. Da erinnere ich mich an eine Aussage eines ehemaligen Bundespräsidenten in Deutschland, da hat man gesagt, es ist pervers, dass das Leid des einen das Glück des anderen ist. Und das ist schon so.
Das ist so. Und deshalb muss man sagen, wenn man eben sagt, wir reden hier über 14% dessen vom Bruttosozialprodukt, was in die Gesundheitsversorgung gehen sollte, dann sieht man eben ganz eindeutig, das ist viel Geld. Die USA geben 19% aus, das ist noch deutlich mehr, aber es ist auch noch deutlich kapitalistischer, als es in Deutschland ist. Aber wenn man ehrlich ist, muss man sagen, 14% reichen aus, wenn man sie wirklich für die Gesunderhaltung und das Gesundwerden in die Patienten investiert. Wenn man das aber falsch aufteilt, und eines der Hauptprobleme aus meiner Sicht ist zum Beispiel auch, dass wir eben, wenn wir uns noch angucken, vor etwa 10 Jahren haben wir halb so viel Geld ausgegeben, wie wir jetzt. Wir geben, damals haben wir noch 22, 24 Milliarden Euro in die Arzneimitteltherapie gegeben. Jetzt geben wir etwa 50 Milliarden aus. Das heißt, das hat sich verdoppelt, ohne dass die Effizienz unbedingt gewachsen ist. Das heißt, wir haben einen überproportionalen hohen Anteil, der in die Pharmakotherapie geht. Wenn wir uns aber angucken, und das ist jetzt etwas ganz Interessantes, wenn wir zum Beispiel angucken, nehmen wir mal einen Herzinfarkt und dann wird eben eine Sekundärprävention gemacht. Also das heißt, es werden Medikamente gegeben, damit vermieden wird, dass jetzt der Patient entsprechend wieder einen Herzinfarkt bekommt. Dann ist das Standardmedikament Aspirin. Das hat eine Number Needed to Treat. Das heißt, wie viele Patienten muss ich behandeln, damit ich mit dieser Therapie einen neuen Herzinfarkt verhindere? Dann ist das 1 zu 155. Wenn wir die Fettsenker nehmen, die Lipidsenker, die Statine, dann sind wir etwa bei 1 zu 555. Das heißt, wir müssen sehr, sehr viele Patienten behandeln, damit einer keinen Infarkt bekommt. Wenn ich aber zum Beispiel so eine Herzschule mache oder diese Ornisch-Gruppen, die sich entsprechend jetzt bewegen, Ernährung umstellen, gegebenenfalls Gewichtsabnahme machen und Entspannungsübungen. Dann haben wir da eine Number Needed to Treat von 1 zu 8. Das heißt, die ist der Faktor 10-mal effizienter. Ja. Und das Problem ist nur, Aspirin, Simvastatin oder die Statine kann ich auf dem Rezept verschreiben. Die Herzschule, die muss ich initiieren, die muss ich ins Leben bringen. Ich muss die Menschen motivieren, dass sie kommen. Und daher sehen wir schon, billiger ist auch die Herzschule. Das heißt, das ist noch nicht mal mit 20 Euro, wenn Sie in Gruppen haben von 20 Personen, dann können Sie mit 20 Euro im Monat diese Herzschule betreiben, was jetzt das Lehrpersonal angeht. Die medikamentöse Therapie ist viel teurer, aber Realität ist die Prävention. Die Herzschulen werden nicht unterstützt von den Krankenkassen. Die Medikamente werden alle getragen. Und daher sehen wir, dass auch nicht die Effizienz der Therapien, sondern die Pharmakotherapie gehört praktisch immer zum Ärztesein dazu. Welcher Patient geht ohne Rezept aus der Sprechstunde? Aber dass man sagt, also die Medikamente, die könnten unterstützend vielleicht noch gegeben werden. Aber eigentlich müssen sie ihr Leben verändern, mit Stress anders umgehen, Ernährung umstellen, sich mehr bewegen und so weiter. Darauf wird so gar keine Zeit, die Leute da einzuweisen, geschweige denn, sie sozusagen eine Herzschule aufzubauen. Und deshalb merken wir, die Anreize in unserem Gesundheitssystem sind jetzt nicht patientenorientiert, sondern sie sind natürlich eher gewinnorientiert. Und da ist die Pharmakotherapie eine der Therapien, die in den letzten Jahren am meisten aus dem Gesundheitssektor herausgeholt hat.
Aber eigentlich ist das Ziel, eine Brücke zu bauen, oder? Einerseits mit dieser konventionellen Schulmedizin und dieser anthroposophische, integrative Medizin zusammenzuführen. Und dann sieht man diese Erfolge. Genau. Und jetzt müsste man ja eigentlich das bringen, dass die Krankenkassen wirklich auch so weitsichtig werden und nicht nur pharmazeutisch abhängig orientiert sich entscheiden, sondern wirklich dem Wohl des Patienten gegenüber verpflichtet sind. Und das fehlt meiner Erachtens, dieses.
Ja, aber das ist auch ein bisschen, also ich habe ja die Professur für integrative Medizin eben an der Charité und versuche eben auch das Ganze wissenschaftlich zu durchdringen, dass wir eben nachweisen, wie effektiv wir sind. Und ich erlebe es auch so, dass bei den Krankenkassen die Probleme ähnlich gesehen werden. Das sind ja auch alles kluge Menschen, die sich auch Gedanken machen. Aber sie sehen auch, dass sie in einem System drin sind, die entsprechend auch durch politische Rahmenbedingungen vorgegeben sind, sodass die Krankenkassen natürlich die Patientenzentriertheit viel mehr in den Vordergrund sehen würden. Wir haben auch in Deutschland einen Gesundheitsminister, der eben zurzeit ein anderes System hat. Der träumt von wenigen Großkliniken, so à la Dänemark, 2500, 3000 Betten. Das sind aus meiner Sicht Monster, die sozial als Organismus auch gar nicht mehr zu führen sind. Da kennen sich die Mitarbeiter gar nicht mehr.
Ja, am liebsten noch Roboter.
Pflegeroboter, entsprechend möglichst alles digitalisiert. Und wenn wir uns das angucken, dann mag das zwar unter Effizienzgesichtspunkten hocheffizient sein. Wenn wir uns aber unter der Wirksamkeit etwas angucken, das Ganze, dann wissen wir, dass ganz wesentliche Faktoren, ob ein Mensch bereit ist, etwas zu verändern oder nicht, hängt von seiner Emotionalität und von seinem Vertrauen zu den Therapeutinnen und Therapeuten ab. Und das heißt, wenn wir keine Menschenbeziehungsebene finden zwischen dem Patienten und den Therapeuten, dann wird sich nichts ändern. Und wir haben eben auch mit den Krankheiten, die wir jetzt extrem in der Zunahme haben, Burnout, Depression, Angststörung, dann haben wir Erkrankungen, die sind mit Pflegerobotern, die sind mit Arzneimitteln nicht zu behandeln. Die sind nur über eine Beziehungsmedizin, wo die Menschen sich verändern, wo wir sozusagen in die Begegnung hinein investieren müssen, sind die zu bewältigen. Und daher kann ich nur sagen, ja, wir müssen auch die Digitalisierung, und wir sind eines der ersten Krankenhäuser in Deutschland gewesen, die zum Beispiel die digitale Patientenakte haben. Wir nutzen die Technik da, wo sie gut ist. Wir müssen aber auch sagen, da, wo sie nichts bringt. Also Psychotherapie mit einem Avatar halte ich für ein Unding, weil es nicht um das kognitive Wissen geht, sondern es geht um Emotionalität, um Beziehung, um Vertrauensräume. Und das sind Dinge, die gehen nur zwischen Mensch zu Mensch. Und daher muss das eine gemacht werden und das andere darf aber auch nicht gelassen werden. Und integrative Medizin ist für mich die Zukunft der Medizin, weil der Mensch eben nicht nur ein technisch digital zu verwaltendes Wesen ist, sondern es ist auch ein Beziehungswesen, es ist ein soziales, es ist ein seelisches Wesen. Und das braucht auch Nahrung, das braucht auch Korrekturen. Und wir sehen eben gerade durch die Krankheiten, gerade jetzt in der jungen Generation und nach Corona, wo sozusagen der Schuh drückt, die Krankenmeldung noch nie so hoch gewesen in den letzten 3 Jahren in Deutschland. Was sind es für Krankenmeldungen? Es sind eben wirklich Burnout, Depressionen, Angststörungen, also Psychosomatosen. Und von der Seite her brauchen wir die andere Medizin umso dringender, als wir jetzt sehen, dass auch unser Gesundheitsminister eben doch in die Pharmakotherapie hoch investiert, in die großen Kliniken, nicht in die menschliche, nicht in die Patientenorientierung. Und da ist dann jetzt die Frage mit der Gesundheitsreform, wohin geht die ganze Reise im Gesundheitssystem? Und ich glaube, ohne Beziehungsmedizin werden wir einen Ausverkauf haben, eine nicht bezahlbare Medizin mehr haben. Wir werden nur noch reparieren, wir werden nur noch verwalten. Aber wir müssen in die Prävention, wir müssen in die Ursachen heran und wir müssen in die Beziehung zu den Patienten, damit sie sich ändern.
Bei euch sind die Krankenschwestern noch die Engel, die wirklich auch die Zeit haben, mit Patienten zu reden?
Wir versuchen es. Aber es ist auch da, wir haben auch Pflegemangel. Wir haben auch entsprechend das Problem, dass wir eben gerne noch mehr Pflegende haben wollen. Aber wir haben eben bei uns in der Pflege ganz eindeutig auch Therapien. Die Pflegenden machen Therapien, äußere Anwendung, Wickel, Einreibung. Bei uns kann der Patient die Schlaftablette ablösen lassen durch eine Fußeinreibung am Abend, um einzuschlafen. Also es geht genau um die Dinge, dass wir sehen, natürlich kann man es viel einfacher, billiger mit der Schlaftablette auf dem Nachttisch machen. Man kann aber auch sagen, wir versuchen es heute mal mit einer Fußeinreibung, die sie entspannt und wo sie gucken. Und trotzdem kriegt der Patient seine Schlaftablette auf dem Nachttisch, weil er hat ja Angst. Wenn er die jetzt nicht kriegt, ist ihm etwas vorenthalten. Deshalb das Angebot machen. Er kann sie da zu stehen haben. Er kann selber entscheiden, ob er sie nimmt. Aber er kann jetzt erstmal gucken, ob die Fußeinreibung ihm nicht doch besser in den Schlaf hilft und ob er nicht besser schläft. Und das Erstaunliche ist, es klappt.
Der Christian Schubert ist auch immer wieder hier und erzählt mir über die Psychoneuroimmunologie und die Bedeutsamkeit und dass das alles schulwissenschaftlich bewiesen ist und wir nicht mehr darüber diskutieren müssen, dass Ursachen auch aus der Psyche, aus dem sozialen Umfeld und meine Beziehung dazu letztendlich entsteht. Und trotzdem diskutieren wir es immer noch und immer wieder. Ihr integriert dieses Wissen in eure Klinik, das finde ich beeindruckend, absolut. Und bin auch sehr stolz darüber. Ich wusste das nicht, dass es noch gibt. Und deshalb herzliche Gratulation dazu. Du weißt, dass diese Sendung auch in Berlin ausgestrahlt wird.
Ja.
Also das wird ein Segen sein für viele Berliner, diese Sendung sehen zu dürfen. Lieber Harald, ganz herzlichen Dank für diesen Einblick und für diese Freude, dass es ein Gesundheitssystem noch gibt, das von Menschen getragen wird, die nicht nur kapitalistisch denken, sondern dem Wohl der Patienten gegenüber verpflichtet sind. Herzlichen Dank.
Ebenso, ganz herzlichen Dank.
Und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie wollen sehen, ich wusste das ja alles gar nicht, das war jetzt auch für mich eine Überraschung, aber ich bin total happy darüber zu sehen, dass es noch solche Ärzte gibt, die mit solchem Mut und solchem ganzheitlichen Denken Brücken bauen zwischen der Medizin, eigentlich alles an das, was möglich ist, heranziehen, um das Wohl des Patienten gegenüber das Bestmögliche anzubieten. Und das gibt's, haben wir heute gehört, und das ist doch schön. Alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.